Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Heute mit Katrin Kühn und diesen Themen. Der Trubel um eine Impfnebenwirkungsstudie, welche Profifußballer gerade noch begehrter werden und Raubgrabungen.
Das ist wirklich ein weltweites Phänomen.
Gabriel Zuchtriegel ist das Chefarchäologe in Pompeji, denn auch das UNESCO-Weltkulturerbe kämpft gegen Raubgräber, weil es immer noch Menschen gibt, die solche geraubten Objekte kaufen.
Ohne sich über die Herkunft wirklich sorgfältig zu informieren oder auch teils wohl mehr oder weniger wissend, dass es aus illegalen Grabungen kommt. Das sind teils private Sammler, aber manchmal leider auch immer noch Institutionen, Museen.
Wo in Pompeji zuletzt Raubgräber beinahe zugeschlagen hätten und was dagegen getan wird, später in der Sendung. Erst aber in die Arktis. Sie gehört zu den am wenigsten besiedelten Regionen der Erde. Aber trotz ihrer Abgeschiedenheit finden sich dort Schwermetalle, Mikroplastik und andere Schadstoffe. Forscherinnen haben jetzt die Gewässer rund um eine norwegische Inselgruppe untersucht und sind auch auf überraschend hohe Konzentrationen von Arzneimitteln gestoßen. Diese Woche stellen sie ihre Ergebnisse auf der Arctic Frontiers Konferenz in Tromsø vor. Monika Seinsche hat schon mit ihnen gesprochen.
Der Kungsfjord sticht von der Ostküste Spitzbergens ein kurzes Stück ins Landesinnere. Ein abgeschiedener Fjord, umgeben von Schnee und gletscherbedeckten Berghängen, im direkten Austausch mit den gewaltigen Wassermengen des Nordpolarmeeres. Am Südufer des Fjords liegt Ny-Ålesund, eine kleine Forschungssiedlung, die im Sommer von etwas mehr als 100 Menschen bewohnt wird. Im Winter sind es gerade einmal 30. Und trotzdem hat Ida Beate Overjordet in den Tieren des Kungsfjords Ibuprofen und andere Schmerzmittel entdeckt. Und zwar in überraschend hohen Konzentrationen, sagt die Ökotoxikologin des Forschungsinstituts SINTEF in Trondheim.
We also find other groups of pharmaceuticals like antidepressants, antibiotics, different classes of pharmaceuticals.
Sie habe auch andere Gruppen von Arzneimitteln gefunden, wie Antidepressiva oder Antibiotika. Und das sowohl in Krebstieren als auch im Abwasser der Siedlung. Dort seien die Konzentrationen sogar noch höher als in den Küstengewässern direkt vor Oslo. Das beunruhigt die Forscherin.
Well, the pharmaceuticals, they are designed to...
Diese Arzneimittel wurden ja entwickelt, um eine bestimmte Wirkung im Körper auszulösen. Und viele biologische Systeme sind bei Tieren und Menschen dieselben. Also könnten die Arzneimittel auch bei Tieren wirken. Vielleicht auf die gleiche Art, vielleicht aber auch auf eine ganz andere. Es macht uns auf jeden Fall Sorgen, dass die Krebstiere diesen Stoffen ausgesetzt sind, die möglicherweise ihr Verhalten oder bestimmte Prozesse in ihrem Körper verändern. Die jetzt untersuchten Proben stammen aus dem Sommer 2018. Damals gab es in Ny-Ålesund noch keine Kläranlage. Und auch jetzt arbeitet dort nur eine sehr einfache. Wie viele Arzneimittel sie ins Meer entlässt, wollen die Forschenden in einem nächsten Schritt untersuchen. In Longyearbyen, dem größten Ort Spitzbergens mit mehr als 2000 Einwohnern, gibt es bis heute überhaupt keine Kläranlage. Alle Abwässer strömen ungeklärt ins Meer. Das sei ein arktisweites Problem, sagt Ida Beate Overjordet. Die meisten der abgeschiedenen Siedlungen im Norden Grönlands, Norwegens, Russlands, Alaskas und Kanadas verfügen weder über genügend Strom für den Betrieb noch über ausreichende finanzielle oder logistische Mittel für den aufwendigen Bau einer Kläranlage im Permafrost. Außerdem fehlen oft gesetzliche Vorgaben. Spitzbergen etwa gehört zwar zu Norwegen, untersteht aber einer anderen Umweltgesetzgebung, die, anders als auf dem Festland, keine Kläranlagen vorschreibt. Und dann gibt es noch die Kreuzfahrtschiffe, die jeden Sommer in großen Zahlen Touristen nach Spitzbergen bringen oder von dort mitnehmen. Schon 12 Meilen von der Küste entfernt dürfen diese Schiffe ihr Abwasser ungeklärt ins Meer ablassen.
So that's allowed in the whole Arctic, you know, and ships do that when they are allowed. So that's a problem.
Das sei in der gesamten Arktis erlaubt, sagt Ida Beate Overjordet. Und wenn es den Schiffen erlaubt sei, dann täten sie es auch. Dabei sind Arzneimittelrückstände im kalten Wasser der Arktis ein wesentlich größeres Problem als in wärmeren Breiten. Die niedrigen Temperaturen und die lange Dunkelheit führen dazu, dass die Arzneimittel langsamer abgebaut werden. Denn in erster Linie ist es das Sonnenlicht, das diese Stoffe zersetzt. Und das umso schneller, je wärmer es ist. Wenn die Arzneimittel hier oben ins Wasser gelangen, erwarten wir, dass sie wesentlich länger in der Umwelt erhalten bleiben als im Süden.
In the environment for a longer time. Then they will be in the south.
Gleichzeitig steuern immer mehr Kreuzfahrtschiffe nach Norden. Und je mehr Menschen die Arktis besuchen, desto größer wird das Problem. Es braucht also eine schnelle Lösung.
Rückstände von Arzneimitteln, wo man sie so nicht erwartet. Vergangene Woche hat eine Studie Wellen geschlagen, die ein Mediziner gerade an der Berliner Charité durchführt. Es geht dabei um schwere Nebenwirkungen der Covid-Impfung. Aussage: Solche Nebenwirkungen seien wesentlich häufiger als offiziell vom Paul-Ehrlich-Institut angegeben. Das schlug schnell Wellen, vor allem auf Twitter und Co. Recht schnell hatten sich dazu dann aber auch einige Experten zu Wort gemeldet, die alles sehr kritisch sehen, weil sich eine deutliche Untererfassung aus diesen Daten nämlich gar nicht herleiten lässt. Mein Kollege Arndt Reuning hat sich den Fall jetzt mal näher angeschaut. Arndt, das gab es in der Pandemie ja schon immer wieder mal. Wirbel und Berichterstattung auch über einzelne Studien, wo sich dann rausstellte, dass deren Inhalt auf sehr, sehr wackeligen Beinen steht. Ist diese Studie an der Charité für genau so etwas jetzt ein neues Beispiel?
Ja, das ist aber schon ein etwas spezieller Fall, weil die Ergebnisse der Studie noch gar nicht vorliegen, da sie zurzeit noch läuft. Aber der Mediziner hatte sich im MDR-Fernsehen dazu geäußert und dann sind eben seine Aussagen begierig aufgegriffen worden in den sozialen Netzwerken. Und dort haben sie dann in manchen Filterblasen und Echokammern starke Verbreitung gefunden. Vor allem diese eine Aussage deutlich mehr starke Nebenwirkungen. Aber wie der Forscher eben zu diesem Ergebnis kam, das war dort zweitrangig. Es gab allerdings auch recht schnell dann Fachleute, die auf diese Studie einen näheren Blick geworfen haben und die Aussagekraft in Zweifel gezogen haben.
Dann schließt sich ja die nächste Frage an. Was wurde da genau behauptet und von wem?
Also es geht um die Studie ImpfSurf. Der Studienleiter ist Professor Harald Mattes vom Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe in Berlin. Er hat außerdem den Stiftungslehrstuhl Integrative und Anthroposophische Medizin an der Berliner Charité inne. Und dieser Mediziner sagt, unter 1000 Geimpften käme es in 8 Fällen zu schweren Nebenwirkungen. Und diese Zahl ist deutlich höher als die Angabe aus dem Sicherheitsbericht zur Covid-Impfung, der vom Paul-Ehrlich-Institut regelmäßig vorgelegt wird. Dort werden plus 2 Fälle dieser Art bei 10.000 Geimpften gezählt. Professor Mattes zufolge kommt es also in Deutschland zu einer massiven Untererfassung dieser schweren Nebenwirkungen.
Und dann, warum lässt sich das nicht halten? Was ist das Problem der Studie?
Ja, zum einen ist es eine Online-Umfrage, an der jede und jeder teilnehmen kann. Ob die Angaben dort der Wahrheit entsprechen, das kann nicht überprüft werden. Dann ist natürlich fraglich, ob sie überhaupt repräsentativ sein kann oder ob es eine statistische Verzerrung gibt, weil überproportional viele Betroffene sich beteiligen. Es ist außerdem unklar, ob das Hintergrundrauschen aus der Bevölkerung mit eingerechnet wird, also all die Symptome, die dort abgefragt werden. Und offenbar wird eine schwere Nebenwirkung in dieser Studie sehr viel weiter gefasst als vom Paul-Ehrlich-Institut.
Und dazu muss man sagen, da kommen ja noch so Sachen dazu, wie dass man angeben kann, 120 Jahre alt zu sein zum Beispiel. Die Studie läuft aber ja bei der Charité und das ist ja schon ein großer Name. Ließe sich da an dem Beispiel jetzt vielleicht auch nochmal sagen, nur weil irgendwo ein großer Name draufsteht, das gibt es ja zum Beispiel auch bei Journals, ist es eben nicht immer auch gleich 100% wissenschaftliche Qualität.
Naja, nicht immer automatisch. Da sollte man natürlich schon immer genau hinschauen, was die Studie tatsächlich hergibt. Aber in diesem Fall kommt ja eben hinzu, dass noch gar keine Publikation existiert. Für die deutsche Presseagentur dpa war das übrigens ein Grund dafür, dass sie bewusst nicht berichtet hat. Also, dass die Studie noch nicht in einem Fachjournal veröffentlicht ist und die dpa auch auf Nachfrage bei Professor Mattes keine Details zur Auswertung genannt bekommen hat.
Ziemlich wichtiger Punkt, ja, dass sich dann so etwas dann nicht weiter verbreitet, weil das für andere Journalisten eben ein Signal ist, wenn die dpa das macht, da erst einmal sehr genau hinzuschauen, bevor man etwas berichtet. Was sagt denn die Charité dazu?
Ich habe dort angefragt und die Pressestelle hat mir etwas schmallippig ein Zitat geschickt, das schon an anderer Stelle zu lesen war, nämlich, dass die Datenbasis der Studie nicht geeignet ist, um konkrete Schlussfolgerungen über Häufigkeiten in der Gesamtbevölkerung zu ziehen und verallgemeinern zu interpretieren, so das Zitat. Also die Charité distanziert sich von Professor Mattes.
Und das heißt dann, es gibt keine Untererfassung von Nebenwirkungen?
Nein, es ist sogar plausibel, dass es in Deutschland zu einer gewissen Untererfassung von Nebenwirkungen kommt. In Schweden zum Beispiel, wo es ein nationales Impfregister gibt, da liegt die Rate der schweren Nebenwirkungen etwa bei dem doppelten bis dreifachen der in Deutschland, jedoch weit weg von dem Wert, den Professor Mattes angibt, weit drunter.
Arndt Reuning, vielen, vielen Dank. Und wer sich jetzt dazu zu Impfnebenwirkungen mehr anhören möchte, wir empfehlen unsere halbstündige Sendung zu Corona-Impfnebenwirkungen Virus gegen Vakzin. Man findet sie online unter Wissenschaft im Brennpunkt in der Deutschlandfunk Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt. Die antike Stadt Pompeji, sie gilt als eine der größten archäologischen Sensationen der Welt. Und durch den Ausbruch des Vesuvs im Jahr 79 wurde eine ganze Stadt konserviert nämlich. Doch nicht nur Forschende interessieren sich seit langem für die unter Asche und Schutt begrabenen Schätze, sondern nach wie vor auch Grabräuber. Mit welchen Problemen hat der Archäologiepark hier zu kämpfen? Und wie soll den Kriminellen das Handwerk gelegt werden? Michael Stank hat darauf in Pompeji Antworten bekommen.
Silvia Bertesago hat schon als Studentin in Pompeji gearbeitet. Heute ist sie eine der verantwortlichen Forscherinnen des Archäologieparks in Kampanien. Es gibt schlechtere Jobs, so die Archäologin mit einem Augenzwinkern.
Ich denke, für eine Archäologin ist das eine sehr interessante Arbeit an einem so wichtigen Ort. Nicht nur für uns oder die italienische Geschichte und Archäologie, sondern unsere Arbeit ist tatsächlich weltberühmt.
Die Aufgaben für Sie und Ihr Team an dem UNESCO-Welterbe sind gewaltig, auch weil Sie sich längst nicht nur auf die Bereiche Ausgrabung, Forschung, Konservierung und Tourismus erstrecken.
Es gibt Probleme mit illegalen Ausgrabungen, also Raubgrabungen und illegalem Handel von archäologischen Objekten.
Schon vor Beginn der ersten offiziellen Ausgrabungen vor mehr als 250 Jahren in Pompeji war bekannt, dass unter Schutt und Asche wertvolle Dinge begraben sind. Und diese ziehen viele Menschen an. Und so ist es immer noch. In den vergangenen Jahrzehnten haben Plünderer Dutzende Tunnel in die noch unerforschten Teile Pompejis gegraben. 2021 wurde eine reich verzierte Kutsche entdeckt, sowie zwei Tunnel, die nur wenige Meter an dem Fund vorbeiführten. Knapp verfehlt also aus kriminellen Sicht. Aber nicht immer haben sie solches Glück, sagt Gabriel Zuchtriegel, Direktor des Archäologieparks.
Die Schäden sind enorm, die dadurch entstehen. Und es ist wirklich ein globales Phänomen, das auch ökonomisch für die organisierte Kriminalität einen ganz wichtigen Sektor leider darstellt.
Aus seiner Sicht steckt hinter den Raubgrabungen eine sehr hohe kriminelle Energie. Es gäbe für solche illegalen Objekte regelrechte Bestellungen und damit einen lukrativen Markt.
Es gibt leider nach wie vor Leute, hauptsächlich im Ausland, also viele Spuren führen dann über die Schweiz oder andere Länder in die USA und in andere Kontinente. Also es ist wirklich ein weltweites Phänomen, kaufen nach wie vor diese Objekte, ohne sich über die Herkunft wirklich sorgfältig zu informieren oder auch teils wohl mehr oder weniger wissend, dass es aus illegalen Grabungen kommt. Das sind teils private Sammler, aber manchmal leider auch immer noch Institutionen, Museen.
Natürlich sei das alles streng verboten, so Gabriel Zuchtriegel. Die Gesetzeslage sei da eindeutig. Man darf generell an Städten wie Pompeji nichts mitnehmen, auch keine kleinen, scheinbar unbedeutenden Fragmente wie etwa Keramikscherben. Das seien alles wichtige Daten für die Archäologie. Vor allem, solange sie in ihrem Originalkontext sind. Eine Münze oder Scherbe, die irgendwo im antiken Handel oder auf einem Dachboden auftaucht, ist für die Forschung verloren.
Es ist ein Problem, nicht innerhalb des Parkes, nicht Gott sei Dank. Es ist also eine sehr gut überwachte Zone. Wir haben mehr als 500 Videokameras und natürlich einen ständigen Wachdienst.
Doch langfristig wird auch das nicht reichen. Damit das Gelände von Pompeji noch sicherer wird, haben sie jetzt das Smart at Pompeji-Projekt gestartet. Dabei kommt auch Spot zum Einsatz, ein Roboterhund einer US-Firma. Der Robodog kann sich selbst bei widrigsten Umständen sicher in unwegsamen Gelände bewegen und auch durch enge Schächte und illegal gegrabene Tunnel laufen. Dabei macht Spot in diesen verborgenen Bereichen Kameraaufnahmen. Diese Daten zeigen nicht nur, wo Raubgräber aktiv sind, sondern sie geben zugleich Aufschluss über den Zustand der Anlage, wichtige Informationen, um die Konservierungsmaßnahmen besser zu planen.
Michael Stang auch über Roboterhunde gegen Grabräuber in Pompeji. Was ist nötig, um im Fußball an die Spitze zu kommen? Viel mehr als nur Athletik, eine große Sicherheit am Ball. Da geht es auch um Scanning, Also darum, inwiefern ein Spieler scannt, was um ihn herum gerade passiert und dann darauf reagiert. Wie wichtig das ist, ob jemand darin gut ist, haben Wissenschaftler der Deutschen Sporthochschule Köln untersucht und Daten aus tausenden Spielsituationen ausgewertet. Hauptautor der Studie ist Marius Pokolm, Trainingswissenschaftler und Sportinformatiker. Und ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen, unter anderem auch über den italienischen Mittelfeldspieler Andrea Pirlo. Und die erste Frage war vorher, wie groß ist denn der Vorteil der Spieler, die besonders gut im Scannen der Spielsituation sind?
Die Spieler, die besonders gut in diesem Scannen sind oder wie wir es auch deutsch nennen, vororientieren sind, ist schon relativ groß. Das zeigen auch unsere Daten. Das heißt, wir haben uns, wie Sie gerade angesprochen haben, sehr viele Spielsituationen angeguckt, über sehr viele Mannschaften verteilt und konnten da zeigen, dass Spieler, die sich häufiger umschauen, sprich das Spielfeld scannen, den Ball beispielsweise eher in einer offenen Körperstellung annehmen und dass sie in ihrem Passspiel auch deutlich erfolgreicher sind als Spieler, die sich nicht so häufig umschauen auf dem Platz.
Kann man das in Zahlen bemessen?
Das ist in Zahlen relativ schwer jetzt für den Einzelfall zu benennen natürlich. Aber man sieht schon, wenn man sich anschaut, die letzten 10 Sekunden, bevor ein Spieler den Ball bekommt, dass ein Spieler, der in seinem Passspiel erfolgreicher ist, doch einmal mehr sich umschaut als ein anderer Spieler.
Was passiert denn da genau beim Menschen? Also wie definieren Sie Scanning? Ist das jetzt nur das Umschauen? Was ist das?
Also für uns ist Scanning, den Kopf und Körper zu bewegen und dabei Informationen, die spielrelevant sind, wahrzunehmen. Das heißt, wir haben das qualitativ ausgewertet, hat den Vorteil, man kann sich eben Situationen rauspicken, die wirklich relevant sind und nicht der Spieler schaut sich um zu seinem Trainer, sondern die spielrelevant sind. Das ist für uns Scanning.
Früher war das jetzt ja nicht so ein großes Thema. Schnelligkeit, dann das Schießen selbst, da wurde drauf geschaut. Wann kam das denn so ins Bewusstsein, dass da noch viel mehr wichtig ist eigentlich?
Das ist ins Bewusstsein gekommen, als man erkannt hat, das Spiel ist immer athletischer geworden. Und dieser Bereich ist noch nicht ganz ausgereizt, aber wir sind nah dran. Und man hat sich überlegt, was sind andere Aspekte, die eine Relevanz haben. Und da ist man schnell auf kognitive Funktionen gekommen. Eben auch die Vororientierung. Und die erste große Studie wurde 2013 zu dem Thema veröffentlicht von den Kollegen der Sporthochschule in Norwegen, vom Geir Jordé, der es erstmalig untersucht hat an der Premier League und der den Grundstein gelegt hat für die Forschung in diesem Bereich. Das heißt, die Forschung ist relativ neu noch. Die ersten Ansätze gab es dann ungefähr vor 10 Jahren.
Als wir jetzt in unserer Redaktionskonferenz über das Thema gesprochen haben, da hat mein Kollege Lennart Pyritz direkt gesagt, ha, das ist wie der italienische Mittelfeldspieler Andrea Pirlo. Der galt ja jetzt nicht unbedingt als der Schnellste und trotzdem gehört er zu den besten Mittelfeldspielern. Er war jetzt ja nicht in Ihren Daten, aber würden Sie auch sagen, das passt? Er ist wer, der dieses Scannen womöglich besonders gut beherrscht?
Definitiv. Es gibt ein paar Spieler, unter anderem Andrea Pirlo, wo man eben dann häufig liest in der Analyse, ja, er war nicht der schnellste Spieler. Dabei wird aber aus meiner Sicht ein Aspekt immer vergessen, nämlich, dass wir Schnelligkeit nicht auf Dinge wie Sprintgeschwindigkeit reduzieren sollten, sondern dass eben ein Spieler auch im Kopf schnell sein kann. Und da sind wir dann eben wieder bei Pirlo, der sich sehr gut immer vororientiert hat, der eine gute Spielübersicht hatte, der Situation viel schneller erkannt hat als seine Gegenspieler, teilweise auch als seine eigenen Mitspieler. Und das hat es ihm dann natürlich ermöglicht, abgesehen jetzt mal von seiner brillanten Technik, seine gefährlichen Chippässe hinter die gegnerische Abwehrreihe spielen zu können.
Und wie gut lässt sich das denn trainieren? Sie haben ja schon gesagt, das ist eine kognitive Sache. Oder ist man darin eben gut oder eben nicht gut?
Es lässt sich definitiv trainieren. Das sehen wir auch im Entwicklungsprozess der Spieler, dass sich ältere Spieler häufiger vororientieren als jüngere Spieler und dass da durchaus noch Entwicklungspotenzial ist. Bei Trainingsformen ist da besonders wichtig, dass sie möglichst spielnah sind. Man sollte dann eben Variablen wie beispielsweise den Gegnerdruck, dem er in einer Situation ausgesetzt ist, mit integrieren.
Schnell auch im Kopf, wichtig im Fußball. Marius Pokolm von der Deutschen Sporthochschule Köln war das. Und damit Zeit für die Wissenschaftsmeldung. Heute von und mit Anneke Meyer.
Menschen nutzen fragwürdige Informationsquellen im Internet auch dann weiter, wenn sie auf die Qualitätsmängel hingewiesen werden. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie im Fachjournal Scientific Advances, die das Nutzerverhalten von über 3000 Personen in den USA untersucht hat. Die Wissenschaftler hatten sie gebeten, das Browser-Zusatzprogramm NewsGuard zu installieren. Es klassifiziert Webseiten nach festgelegten Kriterien als zuverlässige oder unzuverlässige Quellen. Die Auswertung der Daten zeigte, die meisten Menschen informieren sich über zuverlässige Webseiten. Ein Drittel der Versuchsteilnehmerinnen bezog einen kleinen Teil ihrer Informationen aus zweifelhaften Quellen. Das änderte sich auch nach 3 Wochen mit NewsGuard nicht. Die Hinweise des Online-Dienstes brachten sie nicht dazu, die Glaubwürdigkeit ihrer Informationsquellen zu hinterfragen. Allerdings, ausgerechnet die Gruppe von Teilnehmern, die sich anfangs am meisten auf unzuverlässige Nachrichten verlassen hatte, besuchte nach 3 Wochen etwas häufiger seriöse Webseiten. Die Schlussfolgerung der Forscher: Auch wenn Glaubwürdigkeitslabel für die große Masse nichts bewirken, könnten sie für die Bekämpfung von Fehlinformationen trotzdem ein sinnvolles Werkzeug sein. Wenn die erste und die zweite Spritze einer Impfung in die gleiche Körperstelle gegeben werden, fällt die Immunantwort stärker aus. Diese Beobachtung machte ein US-amerikanisches Forscherteam bei einer Untersuchung an Mäusen. Ihre Ergebnisse berichten sie im Magazin Science Immunology. Das Team konzentrierte sich bei seiner Studie auf die B-Gedächtniszellen des Immunsystems. Sie sind wichtig für den lang anhaltenden Schutz vor Krankheitserregern. Die Forschenden injizierten Mäusen je 2-mal mit einem Influenza-Impfstoff entweder in dieselbe Pfote oder in verschiedene Pfoten. Erfolgte die Zweitimpfung in dieselbe Pfote, bildeten sich mehr spezifische B-Zellen. Inwieweit die Erkenntnisse sich auf den Menschen übertragen lassen, ist noch unklar. Unabhängig davon ist die Studie für die Impfpraxis der Ärzte nur von geringer Relevanz, so urteilen unabhängige Experten. Der Effekt sei klein und Folgeimpfungen würden oft aus rein praktischen Gründen in denselben Arm gegeben. Australien vergrößert seine Nationalparks. Damit soll bedrohten Tierarten mehr Lebensraum zur Verfügung gestellt werden, etwa den Koalas. Um die Schutzgebiete zu erweitern, hat die Regierung 2000 Hektar Buschland an der Ostküste im Bundesstaat New South Wales gekauft. Das berichtet die australische Nachrichtenagentur AAP. Die Koala-Bestände sind in den letzten 20 Jahren durch Umweltkatastrophen, Krankheiten und den Verlust des Lebensraums stark geschrumpft. Allein die Buschbrände von August 2019 bis März 2020 haben laut WWF über 60.000 Tiere getötet, verletzt oder vertrieben. Die australische Regierung hofft, die Koala-Bestände bis 2050 wieder zu verdoppeln. Die Erweiterung der Nationalparks kommt aber auch zahlreichen anderen Arten zugute. Ein Code aus Zuckerperlen macht Medikamente sicherer. Gefälschte Arzneimittel können lebensgefährlich werden. Wird eine Tablette mit verschiedenfarbigen Zuckerperlen beschichtet, ergibt sich daraus ein Zufallsmuster, das so individuell ist wie ein Fingerabdruck. Medikamente können dadurch eindeutig identifiziert und von Fälschungen unterschieden werden, so berichtet ein Wissenschaftler im Fachmagazin Scientific Reports. Hersteller müssten die zuckrigen Fingerabdrücke in einer Datenbank hinterlegen. Nutzer könnten dann vor der Einnahme ein Foto ihrer Tablette per Smartphone hochladen. Ein Abgleich des Fotos mit den Datenbankeinträgen würde bestätigen, dass die Medikamente korrekt hergestellt sind. Bei Perlen in 8 Farben ergeben sich je nach Größe Tabletten bis zu 10 hoch 17 individuelle Zufallsmuster. Das wären 41 Millionen eindeutig identifizierbare Tabletten pro Person auf der Welt.
Sternzeit. 9. Mai. Die Raumstation zieht über den Himmel. Bis Ende Mai ist jetzt wieder die internationale Raumstation am Nachthimmel zu sehen. Bis zu 3-mal pro Nacht zieht sie als strahlend heller Lichtpunkt über den Himmel und ist selbst mitten aus einer Großstadt nicht zu übersehen. Die Raumstation reflektiert viel Sonnenlicht und erscheint heller als die hellsten Sterne, blinkt nicht und macht auch keine Geräusche. Sie zieht innerhalb von gut 5 Minuten von West nach Ost über den Himmel. Die Besatzung bekam im März Verstärkung. Damals waren Oleg Artemjew, Denis Matwejew und Sergei Korsakow mit einer Soyuz-Kapsel in nur 3 Stunden von Baikonur zum Modulkomplex in 400 Kilometern Höhe gereist. Für einige Überraschung sorgte die Kleidung der 3. Als sich die Luke öffnete und die Kosmonauten zu ihren Kollegen an Bord der ISS schwebten, trugen sie knallgelbe Bordanzüge mit der russischen Flagge auf der Brust sowie vereinzelten blauen Streifen und Punkten. Sofort meinten ganz euphorische, diese Anzüge, die der ukrainischen Flagge ähneln, seien eine Protestaktion von Artemjew und Co. Das ist allerdings kaum möglich, denn die Anzüge werden schon Monate vor dem Start hergestellt, konnten somit keine Reaktion auf den Krieg in der Ukraine sein. Oleg Artemjew scheint Gelb besonders zu mögen. Bereits bei seinem ersten Raumflug 2014 hatte er einen Bordanzug in dieser Farbe getragen. Die genauen Zeiten, wann die ISS mit der internationalen Besatzung friedlich über den Himmel zieht, finden Sie auf www.deutschlandfunk.de/Sternzeit.
Das war's für heute von Forschung aktuell. Ich bin Katrin Kühn und sage danke für Ihre Zeit. Thank you.
Forschung aktuell. Folgen Sie uns auf Twitter unter DLF Forschung.